Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle,
Currywurst
und Mord.
Und heute bin ich wieder dran, die Charlie.
Bin mal gespannt, was du Schönes mitgebracht hast.
Genau, also bei Betty und mir ist es immer so, wir stellen uns abwechselnd einen Fall vor und die andere gibt immer ihren Senf dazu.
Das ist immer der schönste Teil.
Genau. Heute gehen wir nochmal aus dem Ruhrgebiet raus. Und zwar fängt unsere Geschichte in Zaandam an, einer Stadt nahe Amsterdam.
Ja.
Und zwar geht es um Margot und Martin. Und Margot ist gerade auf einer Demo und sie protestiert in den 80er Jahren, nämlich gegen den Abriss ihrer Holzbau oder ihrem Holzhaus, wo damals viele Studenten gewohnt haben. Während sie so in der Menge ist, stößt sie auf einmal gegen einen attraktiven, großgewachsenen Mann mit Bart. Sie selbst hat blonde, lange Haare und sie ist sofort von ihm so ein bisschen beeindruckt. Er hat so eine sehr stürmische Art und ist sehr unbezwungen in allem, was er macht. Und die beiden freunden sich an und treffen sich immer mal wieder auf der nächsten Demo. Margot ist auf jeden Fall davon fasziniert, dass Martin, so heißt der junge Mann, sehr viele Pläne im Kopf hat und auch sehr außergewöhnlich denkt. Und außerdem findet sie ihn wahnsinnig ansehnlich und attraktiv. Schnell werden die beiden ein Paar, obwohl sie ein bisschen älter ist als Martin. 10 Jahre lang sind die beiden sehr glücklich und beschließen 1990 zu heiraten. Aber nach einer gewissen Zeit denken die beiden darüber nach, ihren Lebensstil zu wechseln. Zaandam wird den beiden zu unruhig und sie wollen mehr in Richtung Natur. Etwas, wo man ein bisschen mehr Himmel sieht und ja die Natur genießen kann. Und in den Niederlanden ist es doch sehr eng. Ja, und so beschließen die beiden Mitte der 90er Jahre, ein Wohnmobil fertig zu machen und reisen quer durch Europa.
Mega, finde ich auch, würde ich auch gern machen.
Ja, würde ich auch gern machen. Lass uns das machen, Betty.
Oh ja. Aber wir werden unterwegs, gehen wir nicht verloren?
Nein, wir gehen nicht verloren. So, und dann, nachdem die beiden ein paar Jahre gereist sind, so ungefähr 5 bis 7 Jahre, wurden sie dann fündig und sie landen schließlich in Nordspanien. Am Ende eines galizischen Ortes entdecken sie nämlich eine Straße, die einen Berg hinaufführt. Es gibt dort keine Schilder, um zu schauen, wo es weiterhin geht, sondern es ist ein ganz unberührter Ort. Nach etwa 20 Minuten Fahrt endet die Straße in einem verlassenen Dorf. Und zwar Santo Alla de Monto. Das einzige Paar oder die einzige Familie, die dort noch lebt, sind die Rodriguez, die Rodriguez-Familie. Ja, und sie haben als einziges das Dorf nicht verlassen. Es gibt einmal Manuel und Jovita, ein altes Bauernpaar, und die erwachsenen Söhne Juan und Julio. Julio lebt aber in Petin, das ist die nächstgrößere Stadt oder der nächstgrößte Ort, der 11 Kilometer entfernt ist. Er versorgt seine Eltern immer und der Sohn Juan lebt noch bei seinen Eltern. Ja, und wie gesagt, der eine Sohn, der aus Petin kommt, der hilft seinen Eltern jeden Tag bei der Arbeit und die weiteren Söhne, die die Familie hat, sind weggezogen. Und die Familie heißt Margot und Martin auch willkommen und laden dann die beiden auch zum Essen ein. Und das niederländische Paar zeigt halt auch Interesse, in Santo Alla zu bleiben.
Auch ein schöner Ort, ne? Mhm. Ist ja auch, wenn man da ganz alleine im Dorf wohnt.
Du hast halt nur einen Nachbarn und alle anderen Häuser stehen zwar noch so halb, sind aber schon mehr so Ruinen und alle anderen sind halt weggezogen.
Ist aber ein bisschen gruselig, hat sowas von einer verlassenen Western-Geisterstadt.
Richtig.
Ja.
Und dieses Ehepaar, die Rodriguez, die zeigen dann oder besorgen den beiden dann Kontakte zu den Besitzern der unbewohnten Häuser. Und mehrere Wochen bleiben Margot und Martin dann bei ihnen zu Besuch in dem Dorf. Ja, also Galizien oder beziehungsweise die galizischen Gebiete musst du dir sehr regnerisch und grün vorstellen. Die sind immer abseits von Küsten. Und ja, das sind verschiedene große Städte in der Nähe des Mittelmeeres. Seit Jahrzehnten ist in Santo Alla, ist ein Großteil der Bevölkerung, insbesondere durch die Franco-Diktatur, ja, nach Amerika geflüchtet oder nach Argentinien oder hat sich nach Frankreich abgesetzt. Dieser Diktator war vor allem gegen Menschen mit Behinderung, was in unserer späteren Geschichte noch von Bedeutung wird.
Okay. Also so ein kleiner Hitler, ne? Der Franco.
Richtig. Die jungen Leute wohnen außerdem lieber in den Städten und niemand möchte mehr so ländlich leben von der jüngeren Generation. Ja, auf dem Land oder beziehungsweise in den galizischen Gebieten eher so ein bisschen die Bauerntradition gepflegt wird. Und anstatt Spanisch zu sprechen, sprechen die Menschen hier Galizisch und das ist eher an das Portugiesische angelehnt.
Okay, das ist mega spannend.
Ja.
Portugal grenzt ja auch direkt daran, aber ich finde es wirklich sehr spannend, wie verschieden die Sprachen sind, ne?
Das stimmt. Ja, der Bürgermeister selbst, Miguel Batista, der 64 Jahre alt ist, wohnt selbst nicht mehr in dem Dorf, zumindest in der Woche nicht. Da ist er nämlich in Petit und wohnt da oder beziehungsweise betreut mehrere kleine Dörfer aus der Umgebung und darunter fällt auch Santo Ala. Wenn ich das jetzt falsch ausspreche, bitte schlagt mich, Leute.
Ja,
tut mir leid. Er selbst erzählt, dass die Bewohner, das ist ja dann nur noch die Familie Rodriguez, nur äußerst selten in größere Orte kommen und sie eher zurückgezogen leben. Aber wenn Fremde das Dorf besuchen, würden die Leute manchmal etwas argwöhnisch reagieren.
Das tun alle Dörfler, das ist normal.
So sei es auch in Santo Ala de Monto. Eines Tages habe dieses energische niederländische Paar einfach im Dorf gestanden und da wäre der Zwist zwischen den Einheimischen und den Niederländern praktisch vorprogrammiert gewesen. Margot und Martin kaufen also ein Haus mit einem großen Grundstück. Martin ist jeden Tag damit beschäftigt, aus der Ruine, was man eher mit dem Haus in Verbindung bringt, als es Haus zu nennen, beschäftigt ist. Und er nimmt zum Beispiel auch Steine aus den umherliegenden Ruinen. Ich schicke dir nachher mal ein Foto rüber, wie es da ausschaut, weil so wirst du das jetzt nicht erkennen.
Ja klar, weil der sich Steine von woanders nimmt, oh je.
So fängt es nämlich an. Ab und zu sind Margot und Martin allerdings wieder in den Niederlanden, um Geld zu verdienen, weil das Ganze kostet halt auch. Vielleicht nahm die Rodriguez erstmal deshalb an, dass das Paar nicht auf Dauer bleiben würde. Doch die Besuche in den Niederlanden wurden immer seltener. Gleichzeitig brachten Margot und Martin das Haus in Schuss, eine Arbeit, die Monate dauerte. Sie zogen eine Holzdecke, erneuerten einen Balkon, bauten eine Treppe und installierten ein Wellblechdach. Außerdem bauten sie Ställe, kauften sich Schweine, Ziegen und Hühner. Martin erhöhte dann auf einmal eine alte Mauer, die das Grundstück, die das Grundstück umgrenzen sollte und nahm dafür besagte Steine aus den umliegenden Ruinen.
Ja gut, aber ich weiß nicht, hat er sich denn da an das Bauamt gewendet? Auch Spanien hat natürlich eine Bauordnung und man kann Zäune, zumindest in Deutschland, nicht einfach ohne Genehmigung der Behörden erhöhen. Also ja, in Deutschland, also in NRW zumindest, Entschuldigung.
Ja, aber ich weiß halt nicht, wenn das so ein Midi-Dorf ist, wo eh nur ein anderes Paar wohnt, wen interessiert es dann, ne?
Ja gut, okay.
Und es gab dann immer mehr solcher kleinen Dinge, die ihn bzw. auch die Nachbarn gegen Martin aufregten. Martin sollte die Ruinen nicht anfassen, schimpfte der Nachbar. Und die Ziegen stehen falsch auf der Weide und gucken in die falsche Richtung. Und der Zaun, den er errichtet hatte, der stünde ein bisschen zu weit rechts. So beginnen die ersten Streitigkeiten zwischen Martin und den Rodriguez. Die Margot hält sich da weitestgehend raus, aber der Ton wird immer rauer und die gemeinsamen Abendessen finden auch nicht mehr statt. Man spricht eigentlich gar nicht mehr so viel miteinander und im Detail kann sich Margot später auch nicht mehr erinnern. Die Stimmung kippte auf jeden Fall. Und Martin hatte halt auch immer so einen leichten Dickschädel und beharrte auf seinem Recht. Nach einem Jahr haben wir überhaupt nicht mehr mit dem Nachbarn gesprochen, erinnert sie sich dann später. Es gibt nur die eine Seite mit den ursprünglichen Dorfbewohnern, die in den verfallenen Häusern ihre Herkunft sahen, und die dazugezogenen, die vor allem den Verfall sahen und das Dorf irgendwie erneuern wollten und die Trümmersteine als Baumaterial für Neues nutzen wollten. Anfang der 2000er begannen Margot und Martin gegen Kost und Logis Arbeiter bei sich auf dem Hof leben zu lassen. Diese sollten ihnen bei den Tieren und beim Gemüsegarten helfen. Da kamen dann so Gastarbeiter aus den USA oder sogar aus Taiwan und konnten dann da gegen Kost und Logis wohnen und auch die Landschaft ein bisschen erkundigen und da ihren Urlaub machen. Auch das gefiel den Nachbarn nicht, dass dann immer mal wieder neue Leute in ihr Dorf kamen. Als man abends beim Lagerfeuer sitzt, malt man eine Karikatur mit Kugelschreiber und zeichnet Margot, Martin und eigene I-Helfer mit offenen Mündern und lachenden Augen. Und unten rechts, oben in der Ecke, ist ein Gesicht des Nachbarn mit einem Fernglas. Man macht sich also so ein bisschen lustig, weil der halt wirklich alles beobachtet, was da passiert. Ja.
Okay.
Und der ich steht
dann... Ich schon so ein bisschen, ne? Wenn du so einen Freak gegenüber hast, also, okay.
Ja. Irgendwann kaufte sich Martin eine kleine Handkamera und begann im Dorf alles zu filmen. Und er kommentierte ebenfalls das, was die Nachbarn aus seiner Sicht alles falsch machten. Er dokumentierte die Tiere und den Müll, der herumlag. Als sammelte er Material für bevorstehende Eskalation. Also Martin ist genauso schlimm. Auch ein Dickschädel. Margot fragt sich immer verzweifelt, ob er die Nachbarn nicht in Ruhe lassen könnte. Doch auch hier beharrt Martin auf sein Recht. Sie sagt ihm aber, mach was du willst, ich halte mich daraus und hob die Schultern und entzog sich der Situation. Und jetzt eine Ankündigung. Ein paar Wochen bevor ein gewisses Ereignis eintrat, nämlich das Verschwinden von Martin, will er eine Lebensversicherung abschließen. Und dann ging es auf einmal nur noch um das Geld, erinnert sich Margot später. Von einem Bekannten hatte Martin erfahren, dass es eine sogenannte Mitgliedschaft für das Dorf gab. In dieser Mitgliedschaft erhält man jedes Mal Geld, wenn in der Nähe Bäume oder Natur gerodet wird. Und in diesem Verein sind tatsächlich aktuell nur die Rodriguez drin. Und der Vater Rodriguez ist sozusagen der Vizepräsident dieser Organisation. Er schreibt also einen offiziellen Brief an den Präsidenten und bittet darum, Mitglied zu werden. Doch dieser reagiert nicht auf seine Briefe. Also wendet sich Martin immer wieder an den Bürgermeister, der aber für diesen Verein gar nicht zuständig ist. Martin sieht aber nicht ein, dass er, wenn Bäume gefällt werden oder andere Sachen gerodet werden für Wildparks oder ähnliches, er nicht davon profitiert, weil hier geht es um mehrere tausend Euro. Zum Beispiel gab es einen Deal, da haben die Rodriguez für gerodete Bäume etwa 10.000 Euro erhalten. Und das müssten sie ja dann teilen, wenn es noch eine zweite Familie gäbe, die in diesem Verein wäre. So hätten sie dann anstatt 100% jetzt nur noch 50%. Die Angelegenheit spitzt sich weiter zu. Mittlerweile haben wir 2008 und Margot und Martin ziehen vor Gericht. Und die Rodriguez behaupten zum Beispiel, dass Margot und Marti gar keine Tiere und gar keine Landwirtschaft besitzen würden und so auch kein Anrecht hätten, in dieser Mitgliedschaft mitzuwirken. Dabei gab es einige Tage vor Prozessbeginn einen Gutachter, der die 30 Schweine und Hühner und den Gemüsegarten gesehen hat. Margot und Martin gewinnen den Prozess und die Nachbarn legen aber Revision ein, weil sie nicht einsehen, ihre Gewinne zu teilen. Auch die nächsthöhere Instanz gewinnen sie und die Nachbarn beginnen oder fangen an, sehr unfreundlich zu werden. Und dann wird das verfeindete, ja, oder die Verfeindung immer härter. Und was passiert? Am 19. Januar 2010 verschwindet Martin plötzlich spurlos. Ein junger Israeli ist zu Gast und hilft dort als Freiwilliger aus, so wie das immer mal in den Jahren so üblich war. Er hatte mit Martin vereinbart, dass er kurz einkaufen ginge und dann zum Mittagessen zurück sei. Margot war während der Zeit in Deutschland und kümmerte sich um drei sehr kranke Onkel von Martin. Der eine hatte Alzheimer und die anderen beiden waren an Krebs erkrankt und sie hat dann dort ein bisschen die Pflege übernommen. Gegen 9 Uhr steigt Martin in seinen Wagen, um in den nächstgelegenen Supermarkt in die nächstgelegene Kleinstadt Obako zu fahren. Dort traf er wenig später noch einen Bekannten, der das auch später aussagt. Und zuletzt habe ihn ein Einwohner um die Mittagszeit nahe des Kreisverkehrs von Pettin gesehen. Abends klingelt dann das Handy von Margot. Sie befindet sich in Geiselheim, das ist bei Rüdesheim in der Nähe. Sie ist halt bei den drei Verwandten von Martin. Am Telefon ist der junge Israeli und der erzählt ihr, dass Martin nach seinem Einkauf nicht nach Hause zurückgekommen sei und auch noch ein weiterer Gastarbeiter namens Paul aus den USA als Helfer gekommen sei und Martin sei einfach nicht am Bahnhof aufgetaucht, um diesen Gastarbeiter abzuholen. Und dann sagt Margot, dass Paul halt sich ein Taxi nehmen soll, um zu ihnen ins Dorf zu kommen. Und sie macht sich zunächst keine Sorgen und versucht immer wieder auf Martins Handy anzurufen. Aber er geht weder ran, noch erreicht sie ihn. Also beginnt sie, mehrere Bekannte aus Pettin und Obaco und den nächstgelegenen kleineren Dörfern und Umgebungen irgendwie zu kontaktieren und fragt, ob die was von Martin gehört haben. Aber auch hier gibt es keinen Erfolg. Und dann traf es sie auf einmal ganz plötzlich wie ein unangenehmer Blitz. Irgendein ungutes Gefühl macht sich in ihr breit. Und so setzt sie sich am nächsten Morgen direkt ins Auto und fuhr los. Und zwar 20 Stunden durchgehend von Geisenheim nach Santuala. Und fährt wie eine Verrückte, weil sie auf einmal ein sehr, sehr ungutes Gefühl hat. In Frankreich steckt sie auf einmal in einem Schneesturm. Und die bleibt ganz verzweifelt immer nah hinter einem Laster, damit sie weiß, dass die auf der Straße bleibt. Das ungute Gefühl treibt sie weiter voran. Am Abend des 21. Januar erreicht sie ihren Heimatort. Anwohner aus Pettin und die lokale Polizei und freiwillige Helfer beginnen die Suche nach Martin. Etwa 40 Menschen durchkämmen das Gebiet von Pettin. Ein Hubschrauber ist im Einsatz und Suchhunde wurden durch die Wälder geführt. Polizisten fuhren die Straße rauf und runter und sogar Taucher aus Madrid werden eingesetzt, um den nächstgelegenen See zu durchkämmen. Außerdem gibt es sogar einen lokalen Fernsehsender, wo die junge blonde Margot zu sehen ist, wie sie darum bittet, die Suche nach ihrem Ehemann nicht aufzugeben. Dass sie etwas mit dem Verschwinden ihres Mannes zu tun haben könnte, schließt die Polizei relativ schnell aus, weil sie ja wirklich nachweislich in Deutschland bei den Verwandten war. Sie selbst setzt eine Belohnung von 5.000 Euro für Hinweise zum Verschwinden von Martin aus. Und dann wird es ruhig um Martin. Margot.
Ja, kein Erpresserschreiben, kein gar nichts, einfach überhaupt nichts.
Gar nichts. Der Fall von Martin bleibt kalt. Ein Jahr später lädt die Margot einige Anwohner der umliegenden Dörfer ein, um Martins zu gedenken. Sie machen einen Marsch und wollen tatsächlich so ein bisschen mit der Ungewissheit abschließen. Margot ist mittlerweile nach vielen Nächten des Schlaflosseins, der Sorge, einfach müde geworden und abgestumpft. Sie möchte ihn nicht vergessen, aber sie möchte das Ganze irgendwie ruhen lassen. Trotz dessen ist der Fall noch weitere 3 Jahre offen und wird dann nach 4 Jahren geschlossen. Die Suchmaßnahmen nach oder beziehungsweise zu Martin werden eingestellt. Aber das ist noch nicht alles. Denn im Sommer 2014 gibt es umliegende Waldbrände von Santuala.
Ja, die sind ja oft, ne?
Ja.
Relativ häufig.
Dieser ist relativ klein und kann nach 2 Tagen als fast besiegt gelten. Am 17. Juni war aber noch ein Hubschrauber unterwegs, der nochmal nach verschiedenen kleinen Brandherden gesucht hat. Der Pilot, der diesen Hubschrauber fliegt, sieht auf einmal etwas zwischen den Bäumen aufblitzen. Und dieser Pilot war auch damals an der Suche nach Martin beteiligt. Und schließlich merkt er sich die Stelle zwischen den 2 Pinien und macht sich selbst einmal auf die Suche dahin zu Fuß und entdeckt zwischen dunklen Pinien einen alten Geländewagen, der sehr verrostet und ausgeblichen ist. Schnell ist ihm klar, dass er den Wagen des verschwundenen Martin gefunden hat. Das Waldgebiet ist etwa auf 1400 Metern Höhe und 18 Kilometer von Santuala entfernt. Die Kiefern wachsen hier dicht an dicht und durchzogen von verschiedenen Büschen ist das eigentlich ein ziemlich gutes Versteck. Und dann ruft er, wie gesagt, die Polizei und 20 Einsatzkräfte begeben sich in das ruhige Waldgebiet. wenn du dich hier nicht auskennst, dann findest du dich hier auch nicht zurecht. Und niemand ist in diesem Waldgebiet. Es gibt sehr schnell keinen Zweifel daran, denn die Fahrgestellnummer im Motorraum ist noch lesbar. Es handelt sich um den Wagen von Martin. Einige hundert Meter entfernt herrscht dann schließlich Gewissheit. Die Hunde stoßen auf Knochenreste. Ein DNA-Test ergibt, es ist Martin. Der Kommissar, der den Fall behandelt hat, hatte zunächst drei Theorien. Martin hat sich abgesetzt, Martin wurde ermordet oder Martin hat einen Unfall. Zwei seiner Theorien kann er mittlerweile verwerfen. Nun gehen die Ermittlungen in Richtung Tötungsdelikt. Margot, die zu Hause sitzt, glaubt zunächst, es handelt sich um einen schlechten Scherz, denn die Journalisten sind schneller als die Polizei. Sie fragen sie direkt, ob sie nicht ein paar Fragen zu Martins gefundenen Wagen beantworten könnte. Und fühlt sich so leicht veräppelt, aber keine 5 Minuten später klingelt wieder das Telefon. Dieses Mal ruft die Polizei an und es trifft sie wie ein Schlag. Aber gleichzeitig sagt sie später, dass sie auch Erleichterung empfunden habe. Endlich gäbe es keine Seitenblicke mehr, endlich gäbe es kein Warten mehr, keine Fahrten, keine extra Hunderunden, um zu schauen, ob Martin vielleicht hinter dem nächsten Baum auf sie warten könnte. Sie setzt sich ins Auto und denkt, endlich werde ich erfahren, was mit Martin passiert ist. Ja, die Ermittlungen gehen weiter und es dauert nicht lange, bis der Ermittler Ferrero auch die Familie Rodriguez im Visier hat. Selbst unten in Pettin gab es immer mal wieder jemanden, der von der Fehde in der Nachbarschaft berichtet hat und einige Theorien, aber nichts davon konnte bestätigt werden. Nur, dass das Verhältnis zwischen den Nachbarn zerrüttet sei. Der Konflikt habe sich hauptsächlich zwischen Martin und Manuel abgespielt. Zwei Männer, die stur waren und die beide keinen Zentimeter nachgeben wollten. Dann blieben da aber auch noch die Söhne. Das Ehepaar ist mittlerweile über 80 Jahre alt und da erscheint es eigentlich unwahrscheinlich, dass ein knapp 80-Jähriger, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, einen 30 Jahre jüngeren Mann überwältigt und umbringt.
Das klingt unwahrscheinlich, würde ich auch sagen. Da muss er schon einen guten Plan gehabt haben.
Ja, und zwar die beiden Söhne, die ich ja schon vorhin vorgestellt habe. Einmal Juan, der bei seinen Eltern lebte und zu dem Zeitpunkt von Verschwinden Martins 42 Jahre alt war und, wie sich später herausstellte, eine geistige Behinderung attestiert hatte. Er war gleichzeitig schüchtern und impulsiv, so beschreiben ihn die Leute. Er ist wie so ein großes Kind. Zum Beispiel, wenn man ihm begegnet, versteckt er sein Gesicht immer hinter seinen Händen oder hat immer nur aus großer Entfernung den Nachbarn zugewunken. Also war einfach sehr kindlich. Dann gibt es Julio, der zum Zeitpunkt des Verschwindens von Martin 46 Jahre alt war und mit seiner Freundin und seinem kleinen Sohn in der Stadt Pettin gelebt hat, der aber jeden Tag 13 Kilometer über den Hügel hinauf zu seinen Eltern gefahren ist, um Einkäufe zu besorgen oder im Garten zu helfen. Schließlich ordnet die Polizei eine Telefonüberwachung an. Die Telefonüberwachung ergibt, dass sich der Verdacht in Bezug auf die Familie fokussiert. Dann am 2. Oktober 2014 haben zwei Kollegen der Polizei die Familie Rodriguez noch einmal besucht. Und sie fragten Juan Carlos nach ihren Hobbys und dass er ja auch auf Jagd geht und dass er Waffen hat. Auf einmal fing nämlich der ältere Bruder an, über den Tod von Martin zu sprechen. Ganz von alleine. Er tut so, als hätte er den angeblichen Mörder beobachtet. Er sagt dann der Polizei, da ist einfach einer gekommen und hat einfach so geschossen und das Auto versteckt. Mal sehen, ob sie ihn finden werden, sagt der ältere Bruder. Einen Tag später ließ der Kommissar Mikrofone in Julios Auto installieren. Als die beiden Brüder Julio und Juan schließlich gemeinsam im Auto saßen, sagt der eine Bruder zum anderen, erzähl ihnen nicht, was du gemacht hast. Also Julio sagt das zu seinem Bruder. Du sagst ihnen nichts. Und so werden die Brüder am 29. November 2014 schließlich verhaftet. Der jüngere Bruder, der leider der mit der geistigen Behinderung, sagt, der Holländer kam einfach wie ein wildes Tier auf mich zu und ich habe ihn am Eingang des Dorfes getroffen. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht, verdammte Scheiße. Und dann habe ich mein Gewehr geholt und bam, bam gemacht. Und dann renne ich weg. Sollen sie mich suchen, ich habe mich versteckt, das war's. Wenig später gestand dann auch Julio, er habe seinen Bruder in der Nähe des Autos von Martin getroffen oder angetroffen und dann mit ihm gemeinsam die Leiche, beziehungsweise er hat dann die Leiche auf dem Fahrersitz gesehen und mit ihm dann die Leiche versteckt. Zwischenzeitlich zieht er dann sein Geständnis einmal noch zurück, aber in Spanien kann man bis zu 2 Jahre für Beihilfe bei Mordes bekommen, es sei denn, man hilft einem Verwandten.
Was?
Mhm. Dann wirkt sich das nochmal strafmildernd aus.
Hey, gib mir doch nicht.
Ja, der Prozess begann 3,5 Jahre später als die Verhaftung. Anders als in Deutschland, wo die Untersuchung maximal 6 Monate dauert, sind es in Spanien bis zu 2. Sie kann aber auch verlängert werden. Gerade bei Tötungsdelikten ist das nicht unüblich. Also kann man da echt mal richtig lange im Knast sitzen, auch wenn man in U-Haft sitzt. Schon vor Beginn des Prozesses einigen sich Juan Carlos, Anwälte und der Staatsanwalt auf ein Strafmaß. Für Juan Carlos sah es nach 10 Jahren für Totschlag und 6 Monaten für illegalen Waffenbesitz aus, beziehungsweise sah man das vor. Julio soll wegen Strafvereitelung angeklagt werden. Und dann sage ich es nochmal, wie gesagt, in Spanien fällt das nicht unter Strafe, wenn man das bei einem nahen Familienmitglied macht. Steht wirklich, also es kann ich euch auch nochmal verlinken. Auch Julio äußert sich nicht und Juan Carlos sagt ebenfalls kein Wort. Nach 4 Prozesstagen fällt das Urteil und das Strafmaß wurde bei Juan Carlos mit seiner geistigen Behinderung ein bisschen gemildert und dann auch nochmal besonders begründet. Ja, bei ihm stellt sich dann nämlich nach einem Gutachten heraus, dass sein IQ bei 65 liegt. Alles, was von seiner Routine abweicht und was für ihn ungewohnt ist, das bringt ihn zu Impulskontrollstörungen. Eine Förderung hat es während der 60er Jahre und 70er Jahre nicht gegeben, vor allem nicht im ländlichen Spanien. Und während der Franco-Diktatur gab es einfach ja keine geregelten Abläufe, wie man mit solchen Menschen umgeht. Vermutlich ist es wie folgt am Abendbrottisch gelaufen. Der Konflikt mit den Nachbarn ist bei der Familie Rodriguez immer wieder über die Jahre am Abendbrottisch diskutiert worden. Vermutlich hat jemand gesagt, den Holländer müsste man um die Ecke bringen. Und Juan Carlos hat das Ganze wörtlich genommen. Als er an dem besagten Tag mit dem Holländer alleine an der Dorfstraße auf ihn trifft, nimmt er das Gesagte seiner Familie sehr ernst und seine Impulse übernehmen die Kontrolle und er schießt, wie er mit seinen eigenen Worten gesagt hat, bam, bam, und dann renne ich weg. Und so verurteilt das Gericht den jungen behinderten Mann auf 10 Jahre für das Tötungsdelikt und 6 Jahre für illegalen Waffenbesitz. Während sein Bruder Julio wegen Strafvereitelung in Bezug auf Familienbeihilfe nicht angeklagt wird. Weil das in Spanien nicht als Straftat gilt, wenn du der Familie beistehst.
Oh je.
Heute lebt Margot Pool alleine in dem verfallenen Dorf und ihr Alltag besteht darin, Ziegen zu melken. Während der Julio immer noch die Ziegen seiner Eltern melkt und versorgt und sie eigentlich Tür an Tür mit ihm lebt, hegt sie heutzutage keinen Groll mehr gegen ihn. Der schwerbehinderte junge Mann sitzt immer noch ein und darf erst in einigen Jahren wieder nach Santola zurückkommen. Das war auch Auflage des Gerichts und die Eltern sind halt nach Petin gezogen. Aber sie sagt halt heute, sie liebt die Einsamkeit und sie hegt keinen Groll mehr gegen die Familie. Was soll sie auch machen? Und sie ist lieber glücklich in ihrer Einsamkeit und lebt einen gemeinsamen Traum von ihm. Von ihrem Mann und ihr weiter, als dass sie aus Santuana wegzieht.
Ja, das wird ja dann nochmal spannend, wenn er dann aus dem Knast rauskommt, ne?
Ja, also das fände ich auch. Ja, also wie gesagt, der Groll zwischen diesen Familien bestand ja eher so zwischen Martin und dem Vater. Und die anderen haben sich arrangiert miteinander. Also er ist heute wieder auf freiem Fuß, aber er darf halt nicht nach Santuala zurückkehren. Das darf er erst in 6 Jahren, beziehungsweise jetzt noch 5 Jahren. Und Margot sagt aber an sich, es ist besser, Gewissheit zu haben, als diese 4 Jahre Ungewissheit, die sie durchlebt hat, wo sie immer wieder um die nächste Ecke geschaut hat, um zu schauen, ist mein Mann hier irgendwo, kommt er vielleicht doch noch nach Hause.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das muss ganz furchtbar sein, das einfach nicht zu wissen.
Ja, und so geht sie ganz oft neben dem Dorfeingang vorbei an ein paar Ziegen und Katzen über herumliegende Felsen. Und dort, auf einem sehr schmalen Weg, ist auch der kleine Friedhof. Dort sind ganz viele Generationen von galicischen Dorfbewohnern. Und an einem Ort liegt auch Martin. Sein Grab ist von einem kleinen Holzschild gekennzeichnet. Und dort hat sie in einem kleinen Sarg die damalige Pappschachtel mit der Plastiktüte, wo seine Knochen drin waren, beerdigt. Weil mehr hat sie damals von den Beamten nicht bekommen.
Traurig.
Ja, und damit endet unser heutiger Fall.
Ja, das ist ein wirklich sehr ungewöhnlicher Fall, ne? Ganz oben in der Einöde, wo man denkt, da passiert nichts. Aber da geht's zur Sache.
Da geht's zur Sache. Ja, ich hoffe, euch hat der Fall gefallen. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu sagen. Demnächst kommt wieder was aus dem Ruhrgebiet.
Nein, von mir nicht. Bei mir kommt noch ein Urlaubsfall das nächste Mal.
Ja.
Aus Frankreich, aus Avignon, der gerade sehr, sehr aktuell ist.
Okay, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Dann wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Gruselt euch nicht zu dolle und habt eine schöne Zeit.
Ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.